2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Sonntagabend und es ist ziemlich genau eine Stunde nach 19.10 Uhr. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der Vor-dem-Spiel-Ausgabe des Millantons vor unserem Pokalspiel bei RaBa Leipzig. Das Spiel der zweiten Pokalrunde des DFB-Pokals findet am Dienstagabend, den 29.10. um 18 Uhr in Leipzig statt. Mein Name ist Kasche und bei Blue Sky findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Und kurz was ganz Wichtiges. Im Rahmen dieses Spiels wollen wir mal was Neues ausprobieren, denn leider wird aus verschiedensten Gründen niemand von unserem Team vor Ort sein können. Daher brauchen wir jetzt euch. Ihr seid beim Pokalspiel dabei? Dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns eure Eindrücke mit uns und den anderen HörerInnen teilt. Sendet uns daher gerne eine Sprachnachricht oder eine Textnachricht mit euren Impressionen vom Spiel, dem Stadion oder auch der Anreise. Das Ganze bitte an yannick@millanton.de. Yannick mit yannick@millanton.de. Und Yannick bastelt daraus dann das NDS der etwas anderen Art. Das wäre toll, wenn ihr da mitmacht. Wir würden uns sehr dolle freuen. Aber wie immer in meinen VDS-Folgen schaue ich ganz kurz auf die vorherigen Duelle gegen unseren Gegner. Seit 2014 gab es sage und schreibe 5 Duelle der beiden Teams in der ersten und zweiten Bundesliga. Die Gesamtbilanz ist dabei relativ gut. Wir erzielten 3 Siege, 1 Unentschieden und hatten nur eine Niederlage. Das letzte Spiel der beiden Teams fand vor gar nicht allzu langer Zeit statt, nämlich vor exakt 4 Wochen. Hier ärgerten wir uns nachhinein über ein 0 zu 0 am Millantor, denn da war viel, viel mehr drin. Doch dazu später mehr. Mein Gast heute Abend ist zum zweiten Mal beim Millanton und war schon bei der Saisonvorschau von Yannick mit dabei. Die verlinke ich euch gerne in den Shownotes. Und dort hat er sich bereits ausführlich vorgestellt, daher hier nur eine kleine Vorstellung für euch. Hallo, wer bist du und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
Ja, guten Abend. Mein Name ist Kai. Ich bin seit 2011, 2012 RB-Fan, gehe da regelmäßig hin, bin Dauerkarteninhaber und auch Mitglied in einem OFC, talentfrei. Wohne auch in der Nähe vom Stadion und ansonsten, wenn ich nicht zu Heimspielen oder vereinzelt zu Auswärtsspielen fahre, beschäftige ich mich mit RB. Sagen wir mal, mit so einer leicht ironisch-kritischen Distanz auf Twitter vor allem.
Okay, da könnt ihr ihm gerne unter aufziehvogel-le folgen. Herzlich willkommen, Kai. Schön, dass du die Zeit heute Abend für uns genommen hast. Sag mal, jetzt ist das letzte Spiel gerade mal 4 Wochen her und die beiden Mannschaften treffen schon wieder aufeinander. Ich hatte schon gedacht, so als ich diese Auslösung gesehen habe, habe ich gedacht, kacke. Weil zweite Runde, da sind wir dann schön raus. Michael hatte vor 4 Wochen das Gespräch mit Ronny gehört. Das könnt ihr auch noch gerne mal anhören. Da werdet ihr auch noch viel um das Umfeld erfahren. Verlinke ich euch dann ebenfalls in den Shownotes. Aber meine erste Frage betrifft daher auch das letzte Spiel. Wie wurde denn das durchaus glückliche Unentschieden bei den Fans, Verantwortlichen und Medien in Leipzig wahrgenommen?
Ja, nicht besonders positiv. Das war ja das zweite 0-0 in Folge, vorher gegen Union, wenn ich mich richtig erinnere. Eine Sache, die es so in der Bundesliga, glaube ich, zum ersten Mal gab. Es war wohl die bis dahin schlechteste Saisonleistung gegen, muss man ja sagen, gegen euch bis dato noch keinen Punkt geholt, oder wie zu dem Zeitpunkt? Punkt, glaube ich, oder? Tabellenletzter und dann wurde man phasenweise, gerade in der ersten Halbzeit, wirklich vorgeführt in Sachen intensives Pressing, intensive Zweikämpfe, hohe Laufbereitschaft, sehr vertikales Spiel vor das Tor, also eigentlich alles, was mal klassische Tugenden des RB-Red Bull-Fußballs waren. Und ich glaube, RB hatte seine erste Halbchance irgendwie kurz vor der Pause. Wir hatten 2/3 Ballbesitz, aber nach vorne überhaupt keine Idee. Und entsprechend negativ war dann natürlich sozusagen die Reaktion darauf, zumal sich da so ein paar Sachen auch gezeigt haben, die uns schon ein bisschen länger begleiten unter Marco Rose und auch schon in der vergangenen Saison teilweise zu sehen waren.
Jetzt ist das natürlich, wenn man jetzt rückblickend schaut, jammern auf einem hohen Niveau. Aber warum denkst du, habt ihr euch gegen uns so schwer getan? Was haben wir gut gemacht?
Also vielleicht von weg, wir kamen ja, laufen ja gerade die englischen, im Herbst klassisch englischen internationalen Wochen. Wir kamen aus einer, unter der Woche aus einer Niederlage gegen Atletico, knappe Niederlage. Marco Rose hat sehr viel rotiert. Also zum Beispiel saßen Lukeba in der Verteidigung oder ein Openda vorne auf der Bank und dafür zum Beispiel in Pausen in der Startelf. Das wird auch für Dienstag ein Thema werden, aber da saßen viele der Top-Leute der ersten Elf, sag ich mal, auf der Bank oder einige, was so nicht funktioniert hat. Der hat ja dann später Openda auch eingewechselt. Aber grundsätzlich fehlte die Intensität in unserem Spiel. Also so banal es klingt sozusagen. Ihr seid irgendwie 5-6 Kilometer mehr gelaufen, ihr hattet mehr intensive Läufe. Und was bei uns so aktuell ein bisschen zu sehen ist, jetzt nochmal verschärft durch die Verletzung von Xavi, wir hatten sozusagen dieser Übergang vom Mittelfeld dann ins Angriffsdrittel, nächstes Mal, da fehlt eine Idee mit dem Ball. Also da gibt es keine Ballbesitzstrukturen. Wir hatten in der Vergangenheit Spieler wie Olmo, wie Forsberg, wie Csaboszlai, die diese Schwäche so ein bisschen überdecken konnten, weil sie individuell einfach sehr kreativ und sehr, sehr gut waren. Aber im Augenblick fehlt uns ja die Idee mit dem Ball im vorderen Drittel. Wir haben viel unproduktiven Ballbesitz hintenrum, aber nach vorne wird es dann oft sehr zufällig. Da fehlen die Abläufe, da fehlen die Besetzung, Strafraum ist oft unglücklich. Das sind so Sachen, die sich schon eine Weile durchziehen. Und ja, das klingt alles absurd, wenn man mit dem Tabellenersten punktgleich ist und erst 3 Gegentore bekommen hat. Mhm. Aber es zeigt vielleicht auch, wie wenig leistungs- oder wettbewerbsfähig die Bundesliga ist, weil international waren es bisher 3 Niederlagen in der Champions League.
Genau, da komme ich jetzt nicht drauf. Ihr habt in der Liga nach uns alle Spiele gewonnen. 4-0 gegen Augsburg, gegen Heidenheim 1-0, wobei das auch relativ, wie ich las, glücklich war. Ja. Gegen Mainz 2-0. Freiburg jetzt gestern 3-1. Das ist, wenn man sich dann den internationalen Vergleich anschaut, da hapert es ja ein wenig. Ne? Also 2-3, du hast es die Niederlage gegen Atletico schon angesprochen, dann jetzt 2-3 gegen Juve und 0-1 gegen Liverpool, das letzte Spiel, was ihr in der Champions League hattet. Aber ich meine, das sind ja jetzt auch keine No-Names, ne? So, die man eben mal so mitnimmt. Aber hat sich nach dem Spiel gegen uns denn bei euch etwas geändert?
Zum Guten? Ich weiß nicht. Nee, also wie gesagt, so diese, ich glaube, was der kleine Unterschied in der Liga ist, also gestern die zweite Halbzeit gegen Freiburg, war da so ein, sozusagen so ein Beispiel für. Die erste Halbzeit hat Freiburg das Spiel gemacht, hat dominiert, hatte die klaren Chancen, macht doch das 1-0. Und eigentlich ändert sich in der zweiten Halbzeit nicht so viel bei uns, außer dass plötzlich wieder sozusagen ein intensiveres Spiel, Balleroberung etc. auf den Rasen gebracht wird. Und das reicht dann schon, weil natürlich hat der Kader auch mit den vielen Verletzungen, die wir gerade haben, eine Qualität, die zumindest überdurchschnittlich in der im Bundesliga-Vergleich ist, brauchen wir nicht drüber reden. So. Und das kann dann schon reichen, so ein sozusagen so als Teamleistung dann so ein Spiel wieder auf seine Seite zu ziehen in der zweiten Halbzeit. Da hat sich aus meiner Sicht spielerisch gar nicht so viel geändert. Es wurde ein bisschen vertikaler, ein bisschen intensiver, ein bisschen mehr gefightet. Und dann zieht man das Spiel. Aber das reicht eben nicht gegen so Teams wie, gut, Liverpool ist wahrscheinlich gerade mit Real so der europaweite Standard. Aber das reicht eben auch nicht gegen Juve oder gegen Atletico. Es kann reichen, aber dann genau, also das ist, glaube ich, so.
Muss schon alles zusammenlaufen in dem
Sinne. Genau, und in der Liga muss man ja sagen, bis auf das erster Spieltag gegen Leverkusen, ein Spiel, was wir auch nie gewinnen dürfen, kommen die Gegner ja jetzt erst noch. Also nächste Woche mit Dortmund, Frankfurt steht noch aus, Bayern steht noch aus. Genau, also da wird sich dann zeigen, wie weit das reicht.
Kann das schon sein, dass ihr gedanklich den Sieg morgen mitnimmt, weil ihr mit dem Kopf in Dortmund seid? Das ist immer so eine ketzerische Frage, ne?
Kann auch sein, dass wir abschenken, weil Marco Rose hat schon gesagt, er wird wieder viel rotieren, was bei einem Kader aus jetzt, ich glaube, noch 16 Feldspielern schon eine Kunst in sich würde. Also da fehlen ja nicht nur Xavi, da fehlt David Raum, da fehlt ein Schlager, auch wenn der wohl im November noch wiederkommen soll, ein Seiwald. Und seit gestern auch noch unser Torwart Nummer 1, Gulaschi, wobei ich mir auf der Position die wenigsten Sorgen mache. Also es ist schon relativ eng, aber der Fokus, also ich würde es nicht wundern, wenn der Fokus auf der Liga liegt, sagen wir so, ja.
Okay, dann würde ja dann heißen, und jetzt gehe ich nochmal ganz kurz zurück, und eigentlich wird das ja dann so heißen, Liga hui, Europa pfui, aber das kann ja dann auch nicht euer Anspruch sein, wenn ihr wenn ihr so einen gut besetzten, also qualitativ gut besetzten Kader habt, der eigentlich ja auch oben mitspielen möchte. Also auch nicht, der auch international oben mitspielen möchte. Das ist ja jetzt nicht euer Anspruch, oder?
Definitiv nicht, wobei man jetzt bei der Champions League natürlich gucken muss. Wir haben ja seit diesem Jahr diesen neuen Modus, den ich selbst bisher, also theoretisch schon verstanden habe, aber was das alles bedeutet. Und man wundert sich trotzdem, warum spielt plötzlich Stuttgart auch gegen Juve.
Ich muss das erst in 2 Jahren. Also vorher genau. Muss ich mich damit nicht beschäftigen.
Nein, aber wenn man sich jetzt die 3 Partien bisher anguckt, die werden in der Gruppenphase, gerade wir waren ja mittlerweile in Top 1, also aufgrund unserer Punktzahl der letzten Jahre, werden die ja nie zustande gekommen. Juve, Liverpool, Atletico. Also die Todesgruppe des Todes gewesen. Also so, und jetzt kommt noch Aston Villa, die irgendwie gerade die Bayern geschlagen haben und sozusagen ganz oben stehen. Auch kein Selbstläufer. In Mailand wirst du wahrscheinlich auch nicht viel holen. Und dann hast du, glaube ich, noch Sturm Graz und irgendwie, den ich noch vergesse. Also der Modus oder innerhalb dieses neuen Modus sozusagen haben wir da, glaube ich, schon, was die Gegner betrifft, nicht den leichtesten Pfad. Insofern, allerdings muss es natürlich Anspruch sein, in diese komische Mittelfeld-Playoff-Phase zu kommen, wo man sich dann doch noch irgendwie beim Playoff-Spiel für die eigentliche K.O.-Phase qualifizieren kann und nicht zu den 8 Teams zu gehören, die sofort rausgehen. Das muss auf jeden Fall der Anspruch sein. Ja.
Okay. Dann gehen wir mal von eurem so Daily Business, ne, Liga, Europapokal, weg und kommen wir dann wieder zurück zum Pokal. Die erste Achtelfinalteilnahme war damals noch unter Axel Zorniger, 2014, 2015. Und seit 2018 gab es eigentlich nur noch einen Weg, nämlich relativ weit vorne im Pokal zu landen. Einmal Achtelfinale, 4-mal Pokalfinale, von denen ihr dann 2 gewinnen konntet. Ausnahmen wie letztes Jahr mit der Niederlage in Runde 2 gegen Wolfsburg bestätigen da eigentlich nur die Regel. Eigentlich ist der Pokal ja euer Wettbewerb, oder?
Ja, der war ganz am Anfang schon unser Wettbewerb in der jungen Vereinsgeschichte als 2-maliger Sachsen-Pokalsieger, noch zu Regionalliga-Zeiten. Es war ein emotionaler Erlebnis.
Die ersten Pokale sind immer
genau. Lassen.
Ich erinnere nur die alten Hörerinnen, wir haben ja auch eine ältere Fanszene an den OZ-Pokal.
Genau sowas. In
der kann man auch mal gewinnen.
Genau. dann lange nicht und dann in der Tat seit 2019 4 Pokalfinale. 3 davon konnte ich live in Berlin im Stadion erleben. 4. war 21 gegen Dortmund, war Geisterspiel aufgrund von Corona. Das ist schon sehr außergewöhnlich. Und insbesondere dieser erste Pokalsieg 22 gegen Freiburg war auch ein sehr besonderes Erlebnis. In Rückstand, Unterzahl, noch in die Verlängerung und Elfmeterschießen. Das war, glaube ich, so eines der anstrengendsten Live-Fußballerlebnisse für mich überhaupt. Genau, und da musste aber auch, natürlich ist dieser Pokalweg relativ kurz und deswegen denkt man als Fan natürlich immer dran, Mensch, 6 oder 7 Spiele und man ist in Berlin, was unabhängig vom Ergebnis immer ein tolles Erlebnis ist, mit Leuten, die man kennt, da hinzufahren. Insofern hat es mich letzte Saison auch ein bisschen gewurmt, dass wir ausgerechnet gegen Wolfsburg, die in der Saison ansonsten gar nichts gerissen haben, dann ausgeschieden sind. Und natürlich wäre es schön, mal wieder nach Berlin zu fahren, in Anführungsstrichen, aber mir ist schon klar, dass das sozusagen wahrscheinlich auch diese Häufung jetzt so eine etwas außergewöhnliche Anomalie war. Insofern schauen wir mal.
Ist ja immer der kürzeste Weg nach Europa, aber da habt ihr ja kein Problem mit, weil ihr seid ja aufgrund des üppigen finanziellen Polsters dann auch eher gewählt, Ausgaben Richtung Qualität zu machen. Aber warum fühlt ihr euch im Pokal so wohl? Also das muss ja irgendwo herkommen, dass ihr so erfolgreich dort auftretet. Liegen euch diese All-or-Nothing-Spiele, liegt euch das gut? Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das Millanton VDS NDS Team auch in der Pokalsaison bei ihrem Podcast. Dieses Mal möchte ich euch das Winterhuder Helle vorstellen. Das Winterhuder Helle ist eine Kooperation der Kehrwieder Kreativbrauerei und wieder Winterhuder Bier. Denn von 1880 bis 1974 gab es mitten in Winterhude direkt an der Bamberger Straße eine Brauerei. Sie versorgte die Hamburger damals schon mit extrem guten Bieren. Dieses Helle duftet wunderbar frisch und fruchtig und wirkt dabei sehr elegant und süffig. Da sage ich nur, gönnt euch. Mehr zur Kehrwieder Kreativbrauerei und nochmal alle Einzelheiten zum Winterhuder Hellen findet ihr unter www.kehrwieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt daran, dass ihr Bier bitte wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende.
Ja, möglich. Also, oder andersrum sozusagen, wenn ein Spiel kann RB, wenn alles zusammenkommt, wahrscheinlich gegen jede Mannschaft in Europa gewinnen. Punkt. So, weil die Qualität da ist und weil in bestimmten, in diesen K.O.-Situationen man auch, weil die dann oft auch wirklich als Team auftreten und füreinander fighten und so weiter, diese Qualität, die da ist, irgendwie über eine ganze Saison bekommen, also sprich Meisterschaft, das funktioniert nicht, noch nicht, keine Ahnung. So, aber klar, in so einem K.O.-Spiel gibt es eigentlich gerade auch im deutschen Wettbewerb niemanden, den wir nicht schlagen können. Und da muss viel zusammenkommen. Beim Pokal hängt es ja auch immer ein bisschen von deinem Losglück ab und von dem Weg dahin, wenn man sich... Ich krieg's wahrscheinlich nicht mehr ganz zusammen, aber die erste Pokalsaison, der erste Pokalsieg war ja noch unter Tedesco. Die Gegner waren
den gibt's ja relativ, auch noch, stimmt.
Genau, war ja relativ überschaubar. Ich glaube, das war das Halbfinale gegen Union. Zu Hause, wirklich in der Nachspielzeit mit dem Forstball, Kopfball, das Halbfinale gewonnen. Das war so der schwerste Gegner geführt. Ansonsten war das ein relativ einfacher Weg dorthin, sage ich mal. Und außerdem unter Tedesco den ersten Titel, also bundesweiten nationalen Titel der Vereinsgeschichte zu holen, das hatte schon ein bisschen was von Fehler in der Matrix, aber war nichtsdestotrotz sehr, sehr schön.
Jetzt Fehler in der Matrix. Kommen wir mal zu Marco Rose. Du hattest ja eben schon mal angesprochen, dass sich bestimmte Mechanismen oder Muster, würde ich jetzt mal so in den Mund nehmen, unter Marco Rose immer wiederholen, die ihm negativ ausgelegt werden. Das ist zum einen, hast du eben erwähnt, dass er häufig nicht die erste Halbzeit abschenkt und dann erst euch dann wieder zurückfightet. Warum könnt ihr kein Spiel dominieren?
Um ein Spiel zu dominieren, brauchst du Ballbesitzstrukturen. Du musst den Ball laufen lassen, du musst den Gegner laufen lassen. Und aktuell können wir das nicht. Punkt. Also, wir können auch, gefühlt, das ist natürlich auch immer so aus Fansicht, wir können 2-0 führen oder gestern auch gegen Freiburg. Du weißt, wenn jetzt in der zweiten Halbzeit das 3-2 fällt, werden die letzten paar Minuten eine ganz zittrige Nummer. Weil es da fehlen Abläufe, da fehlt die Idee mit dem Ball, Und das, man muss vielleicht noch mal gucken, wo kommen wir her historisch, sozusagen klassischer Red Bull, RB-Fußball, umschalten, pressen oder andersrum. Pressen.
Das, was wir spielen.
Genau, pressen, ja, es gibt ja auch eine, Herr Blessin hat ja auch eine Vergangenheit, genau.
Kaum.
Ja, Jugendtrainer. Aber pressen, Ball erobern, umschalten, vertikal nach vorne, 10-Sekunden-Regel, was auch immer, so diese ganzen Rangnick-Fußballnummern. So, das ist aber sehr so ein klassischer Underdog-Fußball. Damit kannst du Gegner ganz böse überraschen und kannst sie auch, besiegen. So. Aber irgendwann musst du, wenn du wirklich ganz oben anklopfen willst, aus meiner Sicht, musst du zum Ballbesitzteam werden oder zumindest so einer Mischform. Auch die Bayern spielen ja vertikal oder so. Da gab es in der RB-Geschichte verschiedene Anläufe. Der erste war schon der Hasenhüttl. Das hat da so gar nicht funktioniert, weil auch der Kader nicht hergegeben hat in der ersten oder zweiten Bundesliga-Saison. Unter Nagelsmann waren wir phasenweise sehr dicht dran. an so einer Idee so. Mhm. Das hat auch nicht die ganze Saison über geklappt. Dann gab es wieder Entscheidungen, ihn ziehen zu lassen. Und dann hatten wir mit Jesse Marsh und wer war es noch, den Versuch, komplett zum RB-Fußball zurückzukehren. Das ging grandios schief. Dann kam Herr Tedesco und jetzt halt Marco Rose. Und wie gesagt, ich halte ihn für einen guten Trainer. Es ist eine nette Geschichte. Er ist Leipziger Junge. Er ist ein grundsympathischer Mensch. Alles gut. Aber er ist, also aus meiner Sicht, kein Julian Nagelsmann, was den Besteckkasten taktisch etc. Sozusagen betrifft. So, er wechselt immer relativ spät. Man hat so das Gefühl, die Impulse vom Außen, so Ingame-Coaching sind auch überschaubar. So. Er ist trotzdem ein guter Trainer, aber er ist jetzt also aus meiner Sicht kein Spitzentrainer.
Ich habe Marco Rose damals das erste Mal in Frankfurt wahrgenommen. Da habe ich auf der Tribüne gesessen und habe ihn, ich meine, es war gegen Leverkusen gesehen, wo ich gedacht habe, oh Mann, das geht schnell nach vorne. Das geht ratzfatz nach vorne. Das wurde schnell verlagert. Das waren Diagonalpässe, die mit Abklatschen und dann direkt Passspiel nach vorne funktioniert haben, wo drei, vier Spieler quasi, sobald der Ball gewonnen wurde, quasi direkt gestartet sind und mit einer Geschwindigkeit, die immer wieder kam, ja. was mich extremst beeindruckt hatte damals im Stadion. Was ja eigentlich dann auch der klassische RB-Ball war, wenn man es so sehen will. Warum funktioniert das mit dem Kader, den ihr habt, nicht? Du sprichst ihm ja quasi die Coaching-Qualität für den Kader so ein bisschen ab, dass er das nicht umgesetzt kriegt, was ihm vorgegeben wird.
Ich weiß gar nicht, ob es ihm, also ja, dafür stand auch Marco Rose. Ich meine, der hat ja auch sozusagen hier damals, seine erste Trainerstation war, glaube ich, Lok Leipzig. Dann hat ihn Rangnick sozusagen zur RB geholt, dann über die Umwege Liefering, glaube ich, und Salzburg.
Klassische genau. Red Bull oder eher Raba-Weg, genau. Ne?
Ja. Muss man sagen. So, genau. Und dafür stand ja auch sein Fußball in Dortmund. So, aber ich glaube eben, dass du, also das eine ist der Kader, das andere ist eben, wenn du jetzt wie RB international spielst, wenn du noch deinen nationalen Pokal hast und so weiter, das ist kein Spielsystem, was du über 40, 50 oder 45 Spiele in der Saison machst. Also das funktioniert nicht. Und es gab ja, wie gesagt, der Kader...
Weil?
Athletisch nicht.
Also Substanzverlust. Dann ja, in dem Sinne.
Wäre für mich auf jeden Fall ein Thema. Und das Zweite ist, dass sich auch dieser klassische RB-Fußball so ein bisschen, naja, nicht abgenutzt hat, aber so, also in der knallharten Form spielt ihn ja kaum jemand doch. So. Weil du presst nicht 90 Minuten auch innerhalb eines Spiels nicht und erst recht nicht wie früher Angriffspressing. Wenn RB heute presst, dann ist es eher an der Mittellinie und es sieht auch nicht mehr so richtig abgestimmt oft aus, so die Laufwege, wer wen anläuft. Also das war auch gegen Freiburg jetzt in der ersten Halbzeit, wie oft die uns überspielt haben, weil das Pressing nicht wirklich funktioniert hat, nicht richtig ausgelöst wurde und so weiter. Also irgendwie gefühlt, und das ist nicht das erste Mal in unserer Entwicklungsgeschichte, stehen wir gerade so ein bisschen zwischen Baum und Borke. Das eine können wir noch nicht richtig gut und das andere können wir nicht mehr richtig gut. Also Ballbesitz und Umschaltfußball. Und das ist für die Liga, wird es immer noch wahrscheinlich für Top 4 reichen oder je nachdem, muss man mal gucken. Aber so mit dem Kader bist du da auf jeden Fall eines der Top 4 Teams. Aber international wird es dann gegen Spitzenteams halt relativ dünn.
Also ist auch der Anspruch, wie ich eben schon, wie wir sagten, ne, so eher jetzt Richtung international schienen und da für Furore sorgen, ist schon gegeben, aber gerade nicht umsetzbar.
Ja, das ist ja auch eine finanzielle Sache, muss man ja klar sagen. Also in dem alten System.
Ach, bei euch?
Ja, doch schon. in dem alten System war ganz klar, die K.O., also muss die K.O.-Phase erreichen, sozusagen, muss die Gruppenphase überstehen. Dann gibt es nochmal, weiß ich nicht, 20 Millionen oben drauf oder sowas. Ja, auch wir müssen in einem größeren Rahmen gucken, dass es gegenfinanziert wird.
genau. Schön, dass du da dabei lächelst, ich war das.
Ja.
Okay, gut. Dann können wir ja mal langsam zum Spiel morgen kommen. Am Dienstag kommen. Ihr hattet vor 4 Wochen folgende Startaufstellung: Gulaschi, Gertruda, Klostermann, Orban, Raum, Seiwald, Haidara, Baumgartner, Xavi, Paulsen und Sesko. Du hattest ja gerade eben schon erwähnt, Xavi fällt aus, Gulaschi hat sich jetzt am Wochenende verletzt, Raum fällt aus. Ich frag mal, wie denkst du, wird Marco Rose diese Startelf noch weiter verändern?
Naja, also im Tor wird aller Voraussicht nach Van der Voort stehen, unsere Nummer 2, ein 22-jähriger Belgier, alle U-Mannschaften, glaube ich, durchlaufen als Nationaltorwart.
Ja, richtig stark gehalten, auch gegen Freiburg, ne?
Ja, da war jetzt das nichts dabei, was, also es waren alles sehr dankbare Bälle, aber was man schon gesehen hat, er strahlt eine unglaubliche Ruhe aus, einfach ein Spiel geworfen. Er ist relativ groß, hat auch die entsprechende Strafraumbeherrschung bei Flanken und so weiter. Mhm. Also das, er hatte schon so die Aura von einer neuen Nummer 1, die er perspektivisch werden soll. Also da mache ich mir relativ wenig Gedanken, genau. Du sagtest gerade schon, in der Abwehr kann es sein, also ein Gertruda oder ein Lukeba, die relativ viele Spiele jetzt gemacht haben, dass die rausrotieren und dass dann ein Bichabu, auch ein junger Spieler, oder ein Klostermann reinrotieren. Kampel spielt ja jetzt im Mittelfeld mit Haidara. Ich denke, das wird bleiben. Vorne muss man halt mal gucken, ob Herr Rose wieder im Sturm auch rotiert, wie vor 4 Wochen. Da wird es dann aber echt dünn. Also wenn man für Openda und Šeško dann Paulsen und Silva spielen lässt, dann ist es schon ein mehr als deutlicher Qualitätsabfall, muss man leider so sagen. Der eine Silva hat sich bei uns nie durchgesetzt und eigentlich auch keine Zukunft sozusagen steht zum Verkauf. Hat mir in der zweiten Halbzeit gegen Freiburg sehr gut gefallen, weil er auch eigentlich der viel komplettere Stürmer als zum Beispiel in Paulsen ist. Auch technisch mehr Skills hat so. Aber also da muss man mal gucken. Da kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass er Openda oder Šeško auf der Bank lässt. Mhm. Also ich denke, so 4, 5 Positionen werden rotiert werden. Muss man mal schauen. Ja.
Okay. Wie tretet ihr denn eigentlich bei Heimspielen auf? Ist das dann ein anderes Leipzig als bei uns am Millerntor? Oder ist das... spielt ihr dann denselben Stiefel? Zumal jetzt gegen Freiburg, müssen wir ja nochmal sagen, ist Tabellenzweiter, oder zu dem Zeitpunkt war man Tabellen, und wird in der Halbzeit mit Pfiffen verabschiedet. Steht das Publikum denn dann noch hinter Rose und dem Team? Also wenn wir jetzt beispielsweise mit einem 0-0 in die Halbzeit gehen, kippt so ein Spiel dann?
Publikumsseitig, nee, das glaube ich nicht. Also pfeifen ist persönlich nicht meins, habe ich glaube ich noch nie gemacht, egal wie unzufrieden ich mit der Leistung war. Aber klar hast du so Leute, man muss auch wirklich sagen, es war ja nicht nur schlecht im Sinn, also sozusagen man lag 0-1 hinten, es war keine gute Halbzeit, es war auch wirklich eine unansehnliche Halbzeit. Also es ist ja nicht mal, dass du sagst, okay, es ist unterhaltsam, ist jetzt nicht der komplexeste Fußball, also unterhaltsam war es nicht. Und da gibt es Teile des Leipziger Publikums, die dann relativ schnell sind mit Unmutsäußerungen, das ist so, ja. Das war aber auch historisch, glaube ich, schon immer so. Also auch bei anderen Vereinen, so was ich mal gehört habe. Grundsätzlich werden wir nicht anders auftreten. Wir hatten auch bei euch 70% Ballbesitz, natürlich musst du das Spiel machen. Wird darauf ankommen, wie viel Rose rotiert und wie dann da so die Abläufe sind. Ich denke aber, ihr habt eine wunderbare, also in Anführungsstrichen für euch, wunderbare Vorlage aus dem Spiel von 4 Wochen, wie ihr uns richtig wehtun könnt. Mit der entsprechenden Intensität und insofern erwarte ich da jetzt ein relativ enges Spiel, ehrlich gesagt. Weil, wie gesagt, das Spiel bei euch zu Hause hättet ihr eigentlich mit fast 2 Expected Goals gewinnen müssen. Da hat uns nur die Abschlussschwäche vom Tor oder was auch immer gerettet. Also insofern könnte ein richtiger Pokalfight werden.
Okay. Bei uns hat sich ja dank Dominic Kor die Startaufstellung massiv verändert und der Aktivposten des Ligaspiels, ne, also Elias Saad, fällt noch mehrere Wochen aus, wurde operiert am Montag. Stand heute Sonntagabend fehlen zudem noch Ben Voll, Sascha Burchardt, Sören Ahlers, Simon Zoller. Ja, die sind alle nicht angeschlagen und nicht dabei. Und genau, jetzt frage ich mich ja, dann ist ja das, was Blessin, unser Coach, gegen Dortmund gesagt hat, dass man eklig sein muss, dass man giftig sein muss, hohe Intensität, harte Zweikämpfe führen muss, dass man so ein Stadion dann halt auch kippen kann. Würde ja dann bei euch dann auch wieder zutreffen, wenn wir dann, sagen wir mal, mit einem 0-0 in die Halbzeit gehen und wir kaufen euch den Schneid ab, dass sich die Stimmung im Stadion drehen kann.
Ja, jetzt könnte ich, wenn ich jetzt ein bisschen zynisch wäre oder sozusagen die Gegenperspektive einnehme, ist die Frage, das Publikum in Leipzig kann einen Unterschied machen, aber sicherlich nicht in der Häufigkeit wie vielleicht in ein paar anderen Stadien. Ich habe auch da schon Spiele erlebt, wo man zumindest denkt, dass das Publikum dazu beiträgt, so, aber grundsätzlich sozusagen sollte unser Team in der Lage sein, das auch in einem sozusagen normalen Stimmungsumfeld zu machen. Muss man gucken unter der Woche, wie gesagt, so 18 Uhr, dann ist zumindest auch schon Flutlicht an. Ob es wirklich eine Pokalatmosphäre wird, sage ich jetzt mal. Also beim 0-0 wird jetzt, glaube ich, noch keiner super unruhig. Wenn ihr 3-0 zur Halbzeit führt, dann könnte die Stimmung wirklich kippen. Aber das sehe ich.
Dann kippt auch meine Stimmung.
Genau. das glaube ich, wird, naja, mal gucken, nicht der extreme Faktor sein. Nee.
Okay. Dann bin ich mal gespannt, wie es ausgehen wird. Aber jetzt lasse ich dich nicht in den Sonntagabend, bevor du mir deinen Tipp für Dienstag genannt hast.
Wir gehen mit 1-1 in die Verlängerung und 2-1.
Oh, fuck. Nee, bitte nicht. Und daher sage ich, ich tippe auf ein sehr hoffnungsvolles 2-1 in der regulären Zeit. Obwohl ich auch in der Verlängerung gerne gewinne. Davon ab. Und auch im Elfmeterschieß. Ich gewinne trotzdem gerne gegen euch. Aber dennoch, ich versuche das in der regulären Spielzeit, dass wir ein 2-1 haben. Liebe HörerInnen, viel Spaß am Dienstag, wo immer ihr das Spiel verfolgt. Allen Auswärtsfahrern eine gute Anreise, ein schönes Spiel vor Ort. Ihr werdet diese Woche noch viel, viel mehr von mir hören, denn ich werde auch noch das VDS zum Spiel gegen Hoffenheim aufnehmen und das bekommt ihr Mittwoch oder Donnerstag zu hören. Aber bitte denkt dran, wenn ihr beim Pokalspiel in Leipzig mit dabei sein. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns eure Eindrücke mit uns und den anderen HörerInnen teilt. Das Ganze bitte, wie gesagt, an janik@millanton.de per Mail und er bastelt dann irgendwas Nices draus. Ich bin mal sehr gespannt, ob das funktionieren wird. Kai, vielen, vielen, vielen Dank für das nette und kurzweilige Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast. Die letzten Worte gehören dir. Bitteschön.
Danke für die Einladung und allen viel Spaß am Dienstagabend beim Fußball.
Dann sag ich mal tschüss.